Gelobt sei Jesus Christus. Oder machen wir es anders, wenn ich Amen sage, antwortet ihr? Halleluja. Amen.
Halleluja.
Wenn ich sage Praise the Lord, sagt ihr? Amen. Also ein Intelligenztest, ja. Liebe Schwestern und Brüder, Amen.
Halleluja.
Praise the Lord. Was wir hier tun, ist etwas ganz Reales, etwas ganz Konkretes. Etwas, das mit unserem Leben zu tun hat. Wenn wir heute hier jetzt Heilige Messe feiern und in dieser Eucharistiefeier das Wort Gottes hören und Jesus selbst zu uns kommt, so hat das etwas mit unserem Leben zu tun. Amen. Dieses unser Leben ist ganz konkret. Du kannst schauen, ob du konkret lebst. Zwick dich mal in die Hand. Okay? Trau dich ruhig, auch die Old ist da. Ja. Ja, komm, seid nicht so fad. Ja, zwicken! Praise the Lord!
Amen.
Wir leben! Halleluja, weil wir uns spüren, nicht, oder? Leben wir? Das Leben ist etwas Konkretes. Ja. Wir haben gerade das Evangelium gehört, dass das ewige Wort Gottes Fleisch geworden ist. Wort Gottes ist Fleisch geworden. Fleisch. Fleisch ist etwas Konkretes, etwas Reales. Gott ist Mensch geworden vor 2000 Jahren. Wir rechnen unsere Zeit nach ihm. Das Jahr 2015 nach Christi Geburt. Praise the Lord.
Amen.
Nach Christus rechnen wir die Zeit. Weil er die Zeit gewendet hat, weil er konkret in unsere Geschichte gekommen ist. Amen. Heute ist der 4. Jänner und ich habe diesem Datum mit einem gewissen Bangen entgegengesehen. Ich möchte euch etwas erzählen, das mich vor 5 Jahren sehr getroffen hat. Denn der Johannes hat das bei seinem Vortrag gestern gesagt. Wir sind oft in Gefahr, dass wir Gott nur brauchen, damit es uns in unserem Leben gut geht. Ja? Gott, der uns ja wirklich überhäuft mit Gnade, das muss man ja sagen, Gott, den wir in unser Leben eingebaut haben, als Bittenerhörer, als Vollfüller unserer Wünsche, dafür, dass es uns im Leben besser geht. Praise the Lord. Tatsächlich erhört er viele Bitten. Und in meinem Leben waren es besonders viele, sehr, sehr viele Bitten. Was ich alles erlebt habe, wie ich mit 18 ins Kloster eingetreten bin, hätte ich mir nie gedacht, dass das so ein spannendes Leben wird, was da auf mich wartet. Dass ich so viele Gnaden bekomme, dass ich so viel erleben darf. Das Wachstum meines Klosters, der Hochschule, der Papstbesuch. Dann plötzlich bin ich herumgetingelt. Ich habe schon erzählt, wegen dieser Chant-CD in den großen Shows und so weiter, war in allen Fernsehsendern. Hätte ich sonst nie erleben können, wenn ich nicht in die Verborgenheit eines Klosters eingetreten wäre. Amen. War eine schöne Erfolgsgeschichte, aber dann kommt in jedem Leben und in meinem Leben auch etwas, das einem ganz klar macht, dein Leben ist nicht nur Erfolg mit Gott, sondern es gibt auch das Geheimnis des Kreuzes. 3 Tage vor dem Papstbesuch 2007 kam ein Anruf von meiner Mutter, dass mein Vater eine schlechte Diagnose hat, auf der Leber Krebs. 3 Tage vor dem Papstbesuch. Schock. 3 Jahre hat er dann gegen den Krebs gekämpft. Das Schönste war für einen Papa, der ein einfacher Mann war, Kaufmann, ja, und der uns 3 Kinder wirklich sehr geliebt hat. Das Schönste war für ihn dann noch, dass er 2008 noch nach Nürnberg mit durfte. Zu Wetten, dass. Ja, das war für ihn was, ja, dass sein Sohn da plötzlich in Wetten, dass sitzt. Also mich hat es nicht so aufgeregt, aber meinem Vater hat es gefallen. Ja. Und dann kam vor genau 5 Jahren dieses furchtbare Silvester. Wir hatten Jugendtage in Heiligenkreuz. Und ich bin immer zum Mittag weggefahren, haben den jungen Leuten nichts gesagt. Aber mein Vater lag im Sterben, im Spital, 30 Kilometer entfernt. Wir haben uns dort immer zum Mittag getroffen. Meine Mutter war ohnehin dort. Dann 2 durchbetete Nächte. Mein Vater ist wie ein Patriarch dort gelebt, ganze Familie hat Abschied genommen. Und dann war es der 4. Jänner vor genau 5 Jahren, also um 4 Uhr in der Früh. Ich war noch nicht wach, ich stehe erst um 4:30 auf zum Chorgebet. wie dann der Anruf kam und ich wusste schon, der Papa ist hinübergegangen, der Papa ist gestorben. Praise the Lord. Unser Glaube hat etwas mit unserem Leben zu tun. Unser Glaube ist nicht irgendetwas, wo wir aus irgendwelchen Gründen, ja, weil wir uns das einbilden wollen, da draußen herumschweben in irgendwelchen Märchen oder Fantasien, sondern unser Glaube hat etwas mit dem Leben zu tun. Mit dem Leben, das dein konkretes Leben ist, das einen Anfang und ein Ende hat, das Beziehungen hat, das Glücksgefühle hat, das aber auch Phasen tiefster Depression und grausamster Traurigkeit haben kann. Mit diesem deinem Leben will Gott zu tun haben. Wir sind gerade in einer interessanten Zwischenzeit. Wir haben Weihnachten gefeiert und Weihnachten, da steht so recht unter der literarischen Genialität des Evangelisten Lukas. Lukas, einer der vier Evangelisten, wie wir wissen, wie heißen die anderen drei? Markus, Matthäus, Kasimir. Okay, ihr wisst das, ja. Ihr seid Hardcore-Christen, okay. Also auf jeden Fall, Lukas ist der literarischste unter allen vier Evangelisten, nicht? Mit ein paar Pinselstrichen in Worten, nicht, hat er unsere Fantasie bebildert, wird deshalb von alters her immer als Maler dargestellt, dieser Lukas, weil mit ein paar Sätzen, wie er das da schildert, wie das in Bethlehem war, kein Platz in der Herberge, dann die Engelschöre, dann kommen die Hirten und so weiter und so fort, nicht, da hat er uns so bebildert, das ist Krippendarstellung geworden seit dem heiligen Franziskus. Wie viele Hunderte, Tausende, Zehntausende Krippendarstellungen gibt es von dieser Romantik, die uns dann noch in der heiligen Nacht entgegenschlägt. Heuer war ich übrigens siegreich. Ja, zu Weihnachten war ich siegreich. Ich bete nämlich, zumindest bei uns in Österreich, ich bete immer dagegen, dass es zu Weihnachten schneit. Ja. Weil ich habe das als Pfarrer, nicht, habe ich das sehr deutlich mitbekommen in den 8 Jahren, wo ich Pfarrer war. Die Leute sagen immer, es wäre so schön, wenn es zu Weihnachten schneit. Und das ist so romantisch, ja, wenn man dann eben bei Schnee in die Christmette geht. Die Realität ist, sobald es schneit in der heiligen Nacht, sagen wir, na, draußen schneit es, heute können wir nicht gehen. Ja. Heuer war ich siegreich, die Christmetten waren bei uns in Österreich überfüllt, weil es nicht geschneit hat. Ja? Okay, gut. Das war zu Weihnachten, da haben wir das gefeiert, dass Christus geboren wird unter dem Ruf des Engels, der das ganze Programm des Christentums ankündigt. Praise the Lord.
Amen.
Amen. Ankündigt, ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist euch der Heiland geboren. Ich habe das bei hunderten Vorträgen schon zitiert, dass der Engel eben das Christentum, den christlichen Glauben, nicht angekündigt hat mit den Worten, fürchtet euch, jetzt bekommt ihr ein Problem, jetzt kommt die Kirche, na? Sondern er hat gerufen, ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist euch Christus geboren. Und das Bodenpersonal Kirche versucht halt so gut wie möglich, diesen Christus eben jetzt in der Geschichte laut und sakramental gegenwärtig zu machen. Also da haben wir das gefeiert an den ganzen multikulturellen Trubel, der sich da an der Krippe eben ereignet. Die Hirten kommen, die Schafe kommen, Ochs und Esel sind auch dabei. Ja, also wir sind auch schon vertreten dort. Jeder darf sich in diesen Tieren ja selbst erblicken. Amen. Amen. Praise the Lord.
Amen.
Und jetzt sind wir gerade im Übergang, nicht am 6. Jänner. Da kommt ein neuer Bischof, der Bischof von Augsburg her, was ich ganz toll finde, dass Bischof Konrad kommt. Denn am 6. Jänner feiern wir noch einmal ganz groß, nicht? Also dass dann eben jetzt plötzlich in diesem Kind das offenbar wird, was offenbarbar werden muss. Gottes Epiphanie, Gottes Herrlichkeit. Epi oben auf, feine ihn, scheint der Glanz der Gottheit auf diesem Kind. Denn dieses Kind feiern wir nicht deshalb, weil es einfach geboren ist, sondern weil dieses Kind, das geboren wird, der Sohn Gottes ist. Und deshalb gibt es ja auch Gruppen, nicht, also die das Weihnachtsfest ablehnen, weil sie die Gottheit Christi jetzt eben ablehnen. Praise the Lord. Das kommt dann eben in 2 Tagen, wenn dann noch Dromedare und Elefanten und Esel und die Weisen, die Magoi eben jetzt kommen, um Weihrauch, Myrrhe und Gold eben zu deponieren an dieser Krippe bei diesem Kind. Amen. Jetzt sind wir genau dazwischen an diesem Sonntag. Und was serviert uns die Liturgie? Sie serviert uns das philosophischste aller Evangelien. Es steht am Anfang des Evangeliums nach Johannes, vermutlich desselben Jüngers, von dem es so oft heißt, dass Jesus ihn liebte. Und er beginnt sein Evangelium mit den Worten en arche en ho logos. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses Evangelium war in der Kirche, in der Liturgie der katholischen Kirche so wichtig, dass wir es sogar bis zur Liturgiereform noch einmal am Schluss der Messe eben rezitiert haben. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Praise the Lord. Amen. Aber was heißt denn das eigentlich? Im Anfang war das Wort und dann Vers 14, dieser Powersatz, der gerade auch unser Antwortgesang war. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Im Anfang war das Wort. Bereshit bara. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So beginnt ein anderer Text der Bibel. So lautet der erste Vers der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war Tohu Wabohu. In Babylon des 6. Jahrhunderts, wo dieser Text entstanden ist, 6 Jahrhunderte vor Christus, da hat man auch alle möglichen Vorstellungen gehabt, Enuma Elish und wie diese Epen alle heißen, wie die Weltschöpfung gegangen sein könnte, durch Götterkampf, in dem Tiamat eben jetzt da zerrissen worden in das, aus ihren Eingeweiden, entsteht dann eben das Weltengebäude. Und in dieser Situation, 600 Jahre vor Christus, formuliert dieser Text, der am Anfang unserer Bibel steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war Tohu Wabohu, und Gott sprach, Vayoma Elohim, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott schafft diese Welt durch sein Wort, durch seinen Logos, durch seine Logik. Amen. Praise the Lord. Und dieser Text, das Johannesevangelium, greift das Ganze auf, greift damit die ganze Bibel des Alten Testamentes auf und bezieht es auf das Ereignis, das eine Zäsur bedeutet. Unsere Bibel besteht aus dem Alten Bund, dem Neuen Bund. Das Wort Testament, bitte, ein bisschen Lehre darf ich auch als Dogmatikprofessor geben. Das Wort Testament heißt nicht, dass der liebe Gott da sein Testament gemacht hat und dann abgetankt ist, sondern Testament ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Berit, Bund. Alter Bund, neuer Bund. Neuer Bund in Jesus Christus. Und dieser neue Bund entsteht dadurch, dass Gott konkret in diese Welt hineinkommt. Hat er im Alten Testament durch Propheten gesprochen? Hat er im Alten Testament sein Wort gegeben, indem er sich in die Geschichte Israels eingezeichnet hat? Das Wort Dabar, Wort, heißt im Hebräischen beides, gesprochenes Wort, aber auch Tat. Ja. Durch Taten, 2/3 des Alten Testamentes, möchte auch Werbung machen. Lest bitte die Bibel. 80 Stunden habe ich heute hier gehört vom Johannes Hartl. 80 Stunden braucht man nur, um die Bibel durchzulesen. Ich habe sie schon 2-mal durchgelesen, von A bis Z. Ja. In meinem Noviziat, wie ich eingetreten bin, das war spannend, das ist Action. Ja. Das Alte Testament ist echt Action, das ist cooler als Terminator 3. Schwarzenegger. Okay. Amen. Es ist sogar so viel Action, dass unser Ordensvater, der heilige Benedikt, sagt in seiner Regel, Mönche sollen es vor dem Schlafengehen lieber nicht lesen. Ja, ja, okay. Ja, also nur so nebenbei. Also Altbibel ist echt Action. Ja, das kommt immer der liebe Gott drin vor. Nicht? Also dieses Wort, das sich einzeitig eingezeitigt hat, schon in die Geschichte Israels, es wird jetzt in Jesus Christus Fleisch, es wird anschaubar, es wird ein konkreter Mensch. Dieses Wort liegt plötzlich in der Krippe. Amen. Man kann es anschauen. Amen. Es breitet die Arme aus, weil es einen umarmen möchte. Amen. Es wird in Windeln gewickelt. Amen. Alles andere könnt ihr euch dazu denken. Also ganz konkret. Ja. Deshalb wird auch das Christentum eine Ethik, eine Moral in diese Welt setzen, die unerreichbar ist, nämlich indem wir in jedem anderen Menschen, sogar im Geringsten, im Verachtetsten, im Ungeborenen, im Sterbenden, im Leidenden, sogar im Unsympathischen und Verbrecher, Jesus Christus sehen sollen. Amen. Ich glaube, die größte Herausforderung, die es überhaupt gibt. Ja? Also für mich ist das größte Geheimnis, ja, wenn man sich so die Menschen anschaut oder wenn man die Bosartigkeit in dieser Welt sieht, zu glauben, ja, dass in jedem dieser Menschen man Christus sehen kann und dass Jesus für jeden von diesen gestorben ist. Was wir glauben, hat etwas mit unserem konkreten Leben zu tun, hat mit deinem Leben zu tun. Mit deinem Leben hier durch die Zeit und mit deinem Sterben, mit deinen Beziehungen, mit deinen Freundschaften, mit dem, was dir gelingt und was dir nicht gelingt. Dieses Wort möchte nämlich in dein Leben hinein. Jesus möchte in dein Leben hinein. Amen. Amen. Mein Vater ist ein gläubiger Mensch gewesen. Er ist immer in die Kirche gegangen, hat gebetet. Wir haben an seinem Sterbebett dann noch gebetet, die ganze Verwandtschaft ist gekommen. Und als er dann 4 Tage in Agonie gelegen ist und wir schon ziemlich verzweifelt waren, als wir zum lieben Gott nur mehr gebetet haben, lieber Gott, nimm den Papa endlich, lass ihn endlich gehen. Ja? Das hat etwas mit unserem Leben zu tun, weil der Herr Jesus Christus am Ende unseres Lebens vor uns stehen wird und zu uns sagen wird, komm, du guter und treuer Knecht, komm hinüber. Nimm das Reich in Besitz, das seit Ewigkeit mein Vater für dich bereitet hat. Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir das Wort Gottes in unser Leben hinein. Amen. Amen. Ich möchte noch ein allerletztes sagen. Ja? Wenn ihr dieses Evangelium da lest, den Prolog bei Johannes, diesen philosophischen Text vom Wort, das am Anfang war, durch das Gott schon alles geschaffen hat, ohne dass nichts wäre, das in sein Eigentum kam, aber von den Seinen nicht aufgenommen wird, das Fleisch geworden ist, indem wir die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater sehen, voll Gnade und Wahrheit. Sobald dieser Text aus ist, geht es mit etwas anderem weiter, und zwar mit einer anderen Person, die im Prolog bereits vorkommt und die den Namen Johannes den Täufer trägt. Johannes der Täufer trägt. Amen. Johannes der Täufer, da werden wir ein Wort von ihm heute hören, das unmittelbar nach dem Prolog kommt. Ich werde es sagen, wenn ich euch ein gebrochenes Stück Brot zeige. Ja? Ein gebrochenes Stück Brot werde ich bei dieser Messe zeigen. Das ist für die Lieben interessant, die hier sind und die nicht katholisch sind und wo wir so froh sind, dass sie auch mit uns feiern, diese heilige Messe. Ich muss das erklären, auch vielleicht den Katholiken eben, dass der Priester bei der Messe dieses Stück gebrochenes Brot zeigt, von dem wir glauben, dass darin jetzt Jesus Christus selbst unter uns ist. Und er wird dazu die Worte des Täufers Johannes sagen, nämlich, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dieses Kind, dessen Geburt wir in diesen Tagen feiern, wo sich die Weisen aus dem Morgenland gerade aufmachen, um dann am 6. Jänner anzukommen und mit ihren Gaben eben jetzt von Weihrauch, Myrrhe und Gold dieses Kind anzubeten. Dieses Kind ist dasselbe, das dann blutend am Kreuz für uns sterben wird. Das Lamm Gottes, das geschächtet wird am Karfreitag der Welt, zur Vergebung der Sünden. Amen. Ja. Deshalb habe ich eine zweite Bitte. Lass Jesus in dein Leben, lass ihn konkret in deinem Leben werden, lass ihn zum Faktum in deinem Leben werden. Und das zweite und letzte, aber wirklich letzte ist, lass dir von ihm immer wieder die Sünden vergeben. Glaube nicht, dass du selbst mit dir fertig wirst, du wirst es nicht. Damit du wirklich in dieser Beziehung mit Jesus leben kannst. Lass das an dir geschehen, um dessen Willen er in diese Welt gekommen ist. Lass sein heiliges Blut über dich fließen, indem du deine Sünden erkennst und bekennst, nicht um in Depression zu versinken, sondern um Vergebung zu erfahren. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Amen. Auch deine Sünden. Praise the Lord.
Amen.
Amen.